Ja, guten Morgen, an diesem kalten Morgen. In der vergangenen Woche war der Aphorismus unser Thema. Der kompakte, literarisch durchkomponierte, hintersinnige Satz oder aus wenigen Sätzen gefügte Abschnitt. Eine extreme, für die Philosophie aber durchaus wichtige Form, die sich in den verschiedenen Epochen auch unterschiedlich ausprägt. Sofern prägnante Formeln, Merksätze oder Lehrsätze in der Wissenschaft durchweg eine Rolle spielten, gibt es Wahlverwandtschaften der verschiedensten Art zwischen dem Aphorismus und etwa dem ethischen Merkspruch, der theologischen Lehrweisheit, dem logischen oder mathematischen Axiom. Wir hatten uns zunächst einige Textproben aus dem 17. Jahrhundert angesehen, Aphorismen aus den Pensées sur la Religion des Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal, erschienen erstmals 1670 und seither in wiederholten, unterschiedlich gruppierten Zusammenstellungen immer wieder publiziert, viel gelesen und philosophisch auch intensiv beforscht. Pascal lehnt sich mit seinen teils ganz kurzen, teils aber auch etwas längeren, dann eher so Notizen oder vielleicht Meditationen gleichenden Gedanken erkennbar an das Vorbild der Mathematik an. Formuliert seine Aphorismen also ein wenig wie Grundsätze, ihrerseits nicht mehr ableitbare erste Einsichten, auf welche ein Lehrgebäude oder System dann weiterhin aufzubauen wäre. Nur dass Pascal es eben hier nicht um mathematische Fragestellungen zu tun ist, sondern es geht um philosophisch-theologische und anthropologische Problemstellungen und teilweise moralphilosophische Beobachtungen. Also es ist ein recht breites Spektrum, das er abdeckt. Wie sind Grenzprobleme der Vernunft und Grenzfragen des religiösen Glaubens so aufzuklären, dass man sich ihnen mittels klarer Einsichten und Gewissheiten annähern kann? Das ist so die mitschwingende Arbeitsfrage. Und wie gesagt, dieses Ideal, auf Grundsätze zu kommen, von denen man ausgehen kann, schimmert an vielen Stellen durch und mag das für Pascal leitende Ideal gewesen sein. Ob Pascal die kleine Form unverbundener kurzer Sätze oder Textstücke tatsächlich als Endprodukte ansah und inwieweit er sie seinerseits gruppieren wollte, also durch Kapitel am Ende nicht doch Zusammenhänge schaffen, ist eine offene Frage, da er selbst starb, bevor die endgültige Werkform festgelegt war. Die Pensées wurden aus dem Nachlass herausgegeben. Es ist von daher mindestens nicht ausgeschlossen, dass seine Aphorismen am Ende, More Geometrico, doch eine Art Systemgefüge oder mindestens die Skizze eines solchen Systemgefüges hätten ergeben sollen. Ganz anders verhält sich dies bei den Einträgen in die lebenslang geführten Sudelbücher des Naturforschers und Philosophen Georg Christoph Lichtenberg. Hier ist der Weg das Ziel. Und die Dokumentation dieses Weges ergibt ein Wimmelbild aus Bemerkungen, Beobachtungen, sinnreichen Überlegungen. Manches liest sich wie tagebuchartige Gedankenstützen, deren Zusammenhang ziemlich im Dunkeln bleibt, also nur so hingeworfene, kleine, assoziative Zeilen. Anderes ist sehr kunstvoll gefügt und vor allem das, es ist erkennbar theoriehaltig. Lichtenberg legt nicht nur Aussagen als Aphorismen nieder, sondern er denkt gewissermaßen in Aphorismen und er lässt diese Aphorismen nicht zuletzt explizit reflektieren, warum die kurze Form dem Denken gerecht wird. Einem Denken von Witz, also einem Denken, das sich in der Gestalt von Einfällen realisiert, Einfällen, die direkt, möglichst direkt aufs Papier kommen. Bei Lichtenberg scheint auf so etwas wie ein philosophischer Denkzusammenhang oder auch eine Auffassung von Theorie, die darauf hinausläuft, dass man vielleicht sogar nur in Aphorismen, nämlich mittels dieser kleinen und schnellen Textformen, die an die Raum- und Zeitgestalt des wahren Einfalls heranreichen können, denken kann. Eine Ästhetik des Kleinen und eine Poesie des Plötzlichen, geradezu Blitzartigen, ließe sich hier wohl herauspräparieren aus Lichtenbergs umfangreichem Werk. Mit diesen beiden Thesen hatte ich letzte Woche versucht, einiges, ein ganz wenig, für Sie aufzuschlüsseln. Freilich erschöpft sich darin der philosophische Gehalt von Lichtenbergs aphoristischem Werk bei weitem nicht. Also bei diesen Aspekten, die sozusagen eine kleine Theorie des kurzen und schnellen Denkens nahelegen. Lichtenbergs Erfindung des philosophisch auf die eigene Form reflektierenden Aphorismus ist inhaltlich weitaus reichhaltiger. Ich habe auch da angedeutet, es geht auch da zum Beispiel um Menschenbeobachtung, um sozialphilosophische Beobachtung, auch politisch gewitzte und gewürzte Punkte sind bei Lichtenberg zu finden und das Thema Natur und Mensch oder auch Natur als Natur ist auch in ganz vielen Aphorismen präsent. Lichtenbergs Schreibformate, dieser ja, reflektierte, tatsächlich zum Theoriemedium erhobene Aphorismus, das steht nicht allein da in seiner Zeit. Diese Nutzung des Aphorismus ist Teil des entstehenden romantischen Diskurses in der Philosophie, welcher der rationalistischen Epoche der Aufklärung sich entgegenwirft, nicht nur der Form nach, sondern auch inhaltlich, aber umgekehrt eben auch der Form nach und nicht nur inhaltlich. Diese Betonung der kurzen Form geht gegen die Wucht der großen Systeme, deren Abfolge in jenen Jahren ja gerade gekrönt wird durch das eindrucksvoll sich rundende Werk Immanuel Kants. Und dieser ja, langen und eindrucksvollen Tradition des Systemdenkens setzt der Aphorismus in der Romantik etwas Unerwartetes entgegen. Etwas Verblüffendes, auch Spektakuläres als Denkform und Subversives, könnte man sagen. Bildhaft gesprochen könnte man formulieren, dass ein Projekt wie die Sudelbücher dieser Wucht der einen großen Vernunft ausweicht, um diese Vernunft und ihre Schreibformate, ihre Philosophieformate, ihre Wissenschaftlichkeit mit einer zur Methode erhobenen verteilten Vernünftigkeit auszuhebeln, zu stören, vielleicht wie Sand im Getriebe einer großen Maschinerie einen anderen Typ von Denken zu platzieren, der tatsächlich auch die Glätte und das Zusammenhangshafte der großen Systeme durcheinanderbringen soll und Reibung erzeugen soll in dieser, ja, wenn man das Bild der Maschine jetzt wählen würde, also dieser Maschinerie der philosophischen Tradition der Aufklärung bisher. Haben der Witz, der Blitz, die Ironie, die Hinwendung zur phänomenologisch allergenauesten Beobachtung, auch die Respektlosigkeit Lichtenbergs etwas traditionskritisch Revolutionäres, so gilt dies erst recht für die aphoristischen Schreibprojekte der frühromantischen, symphilosophierenden Freunde Friedrich und August Wilhelm Schlegel sowie Friedrich von Hardenberg, genannt Hölderlin, und ihren Kreis. Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, sorry. Ich hatte Ihnen letztes Mal aus dem Lyzeum und dem Athenäum unmittelbar vor 1800 publizierten Zeitschriften sowie aus Novalis Blütenstaubsammlung einige Aphorismen vorgestellt. Die kurze Form wird hier regelrecht zum kämpferischen Programm. Philosophie soll mit Poesie verschmelzen, beides soll eines werden und als Universalpoesie neu entstehen. Und dieses Programm folgt dabei eben nicht nur einer erkenntnistheoretischen, sondern nun explizit auch einer, könnte man sagen, sozialphilosophischen Vision. Denken und auch Schreiben sollen gemeinsames Denken im Medium einer kollektiven Praxis, im Medium anonymer, sich wechselseitig befruchtender Mischungen der Worte und Sätze werden. Der Verzicht auf Autorschaft, auf diese namentliche Autorschaft, ist hier auch Teil des Programms. Klar ist, dass auch die Vernunftform, um die es dabei geht, den Rahmen bisheriger Wissenschaftlichkeit und überhaupt von Wissenschaft nun pathetisch sprengen soll. Zum Verstand das Gefühl, zur Natur der Geist, zur Wissenschaft die Kunst, zum Toten das Lebendige, zum Vergangenen die Zukunft, zum Bürgerlichen das Einfache, zum Männlichen das Weibliche und umgekehrt. diese Pole, die das romantische Denken liebt und aufmacht, sollen Gegensätze sein, die sich ergänzen. Das Gegenstück gilt es zu finden und mit einzubringen in eine bisher einseitige und in dieser Hinsicht verarmte Form der Weltwahrnehmung und des Philosophierens. Zugleich geht es aber auch um radikale Gleichheit. Also Gleichheit im politischen Sinne, Gleichheit im Sinne von Vielstimmigkeit, Beteiligung aller und so weiter. Es sind Bruchstücke des romantischen Ideals, für das sich seinerseits nur in Bruchstücken der wahre Traum vom Ganzen finden kann. In einem Ganzen, das Bruchstück bleibt und sein muss. Und so sieht dann auch das Schreiben aus. Es verwundert also vor diesem Hintergrund nicht, wie die frühromantischen Aphorismen sich selbst bezeichnen, nämlich als Fragment. Nun nicht mehr erst nachträglich unvollständig gewordenes Fragment, sondern von Beginn an unvollständiges Fragment, das bejaht und betont, dass jeder niedergelegte Gedanke, jeder Gedanke eines Einzelnen nur ein Teilstück, ein Bruchstück sein kann und gewissermaßen auf eine Unendlichkeit zielen muss, die außerhalb dieses Manifesten, was man nur haben kann, liegt. Ich hatte zum Abschluss nur sehr kurz auf das wahrscheinlich wirkungsvollste aphoristische Werk der deutschsprachigen Philosophiegeschichte oder vielleicht der Philosophie überhaupt hingewiesen. Es ist das Werk Friedrich Nietzsches, zu dem ebenfalls inhaltlich eine Menge zu sagen wäre. Nietzsche hat neben Prosaabhandlungen mehrere Monographien, eine ganze fröhliche Wissenschaft aus Aphorismen und Kurzreflexionen hinterlassen. Nietzsche verfolgt ebenfalls das Programm, die philosophische Idee der Wahrheit zu untergraben, und zwar die Konzeption von Wahrheit, die gewissermaßen die ganze europäische Tradition durchherrscht hat, die Griechen mal ausgenommen. Nietzsches Anspruch ist vehement. Revolution ist nicht unbedingt das Paradigma, also Revolution jetzt im Sinne der Zeit um 1800, das Paradigma, das er wählt. Es ist ein Destruktionsgestus oder ja, die Idee der Wahrheit, den Schleier endgültig abzuziehen. Und auch Nietzsche verbindet seine vehementen sprachlichen Gesten mit der Idee, dass man als Künstler schreiben muss und nicht, jedenfalls nicht nur als Wissenschaftler, wenn es um den Typ von Philosophie geht, den er anstrebt, also die wirklich radikale Infragestellung alles Bisherigen. Oberflächlich soll man schreiben und denken, das ist bei Nietzsche ein positiv besetztes Wort, also gegen falsche Tiefe, Oberflächen mobilisieren. Aus Tiefe soll oberflächlich geschrieben werden, also Nietzsche spielt auch mit paradoxen Formulierungen. Er bezeichnet sich als Waghals des Geistes, das ist eine Formulierung aus der Vorrede von Die fröhliche Wissenschaft. Wir sollen als Künstler oberflächlich schreiben, als Waagehalse, Zitat, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Denkens erklettert und uns von da aus umgesehen haben, die wir von da aus hinabgesehen haben, Zitat Ende. Also diese Idee, von oben herunter zu sehen, das kehrt bei Nietzsche an vielen Stellen wieder. Wenn Sie so wollen, so eine Bemerkung zeigt auch nochmal eine Perspektive, man könnte jetzt spekulieren, die Affinitäten auch von dem Bild, das mobilisiert wird, hat zur kurzen Form. Also die höchste und gefährlichste Spitze. Die Spitze ist klein. Ja? Das ist sozusagen der kleine punktuelle Ort des gegenwärtigen Gedankens, des Hier und Jetzt. Diese Spitze muss erklettert werden und von da aus kann man sich umsehen. Also er bezieht das an der fraglichen Stelle jetzt nicht auf die kurze Form, aber wenn wir den Blitz schon so als Temporalstruktur hatte, die man vielleicht sozusagen in die unterschwelligen Ideale, die das aphoristische Schreiben regieren, hinzuzählen kann, dann könnte man unter Umständen auch diese Idee der kleinen, hohen Spitze von etwas, die man erreichen muss, um dann die Umschau auf einen Schlag hier und jetzt zu leisten, das könnte man vielleicht dazu nehmen. Nietzsches Aphorismen sind radikale Reflexionen, nicht immer ganz kurz, teils eher als Argumente angelegt. Also die Idee des Grund- oder Leitsatzes, so eine Aussage, die so bausteinartig eine Grundlage für etwas sein kann, das ist bei Nietzsche nicht unbedingt primär, sondern wir haben da stärker argumentierende, teils polemische, teils poetische Bausteine vor uns, die, naja, wenn wir jetzt in der Gebäudemetapher bleiben wollen, nicht unbedingt unten liegen, sondern an unterschiedlichen Stellen platziert sein könnten bei so einem Gebäude. Teils erinnern sie oder spielen sie mit der Verwandtschaft zum Beispiel auch zu Bibelsprüchen oder zu anderen religiösen Gründungsdokumenten, so in dem Buch Also sprach Zarathustra, das aus aphorismusartigen Absätzen besteht, allerdings so gefügt, dass es dann doch auch wieder lesbar ist als ein Zusammenhang. Und der Zarathustra, ein sehr interessanter Text, ich gehe jetzt hier auch nicht länger drauf ein, aber jedenfalls ein Text, den man unter gattungstheoretischen Formen, Fragestellungen drehen und wenden kann. Man könnte ihn vergleichen mit einem, mit so etwas wie der Bibel oder einem anderen religiösen Grunddokument, mit einer Predigt möglicherweise auch, denn es spricht ein Zarathustra hier, ob zu Lesern oder zu sich selbst oder zu den Tieren oder wem auch immer, bleibt ein Stück weit offen. Man könnte dieses Buch auch lesen als einen Bildungsroman, man könnte ihn aber, es aber eben, wie gesagt, auch vom Aphorismus her lesen als eine Montage oder Collage aus verketteten oder eine Verkettung von Aphorismen. Lassen Sie mich Ihnen heute stellvertretend für viele andere mindestens noch einen Aphoristiker des 20. Jahrhunderts zur letzten Sitzung nachtragen, nämlich Theodor W. Adorno, dessen Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 1945 für den Freund Max Horkheimer geschrieben, 1951 publiziert, sicher auch zu den ganz berühmten philosophischen Aphorismensammlungen gehören. Adorno hat dieses Buch mit einer längeren Zueignung, also einem als Widmung angelegten Vorwort, versehen. Adorno geht hier vor allem auf allerlei Inhaltliches ein, auf Hegel, gemeinsame philosophische Bezüge, die ihn mit Horkheimer verbinden. Er spielt aber auch, schon im Buchtitel wird ja die Kleinheit pointiert, Minima Moralia, das heißt sowas wie kleinste Moralangelegenheiten. Er spielt aber auch, Adorno, hier in dieser Zueignung mit Bezügen zur aphoristischen Tradition. Also implizit reflektiert er das auch. Ich zitiere: Die traurige Wissenschaft, aus der ich meinem Freund einiges darbiete, bezieht sich auf einen Bereich, der für undenkliche Zeiten als der eigentliche der Philosophie galt. Seit deren Verwandlung in die Methode, aber der intellektuellen Nichtachtung, der sententiösen Willkür und am Ende der Vergessenheit verfiel die Lehre vom richtigen Leben. Zitat Ende. Traurige Wissenschaft, das ist hörbar eine direkte Umkehrung Nietzsches, fröhliche Wissenschaft. Die Rede ist hier vom Verschwinden des Eigentlichen, das untergeht im methodischen Philosophieren. Damit wird ein Stück weit durchaus auch die Kultur- und Systemkritik der Romantik wieder aufgegriffen oder jedenfalls an die ein wenig, also jedenfalls sympathisierend angeknüpft. Und die Adressierung des Freundes gemahnt an den romantischen Sinn des Fragments, Spur eines eigentlich gemeinsamen Denkens zu sein. Letzteres betont Adorno wenige Seiten später abschließend noch einmal. Kein Motiv finde sich in den Minima Moralia, schreibt er, Zitat, das nicht Horkheimer ebenso zugehörte wie dem, der die Zeit zur Formulierung fand. Der spezifische Ansatz der Minima Moralia, eben der Versuch, Momente der gemeinsamen Philosophie von subjektiver Erfahrung her darzustellen, bedingt ist, dass die Stücke nicht durchaus vor der Philosophie bestehen, von der sie doch selber ein Stück sind. Das will das Lose und Unverbindliche der Form, der Verzicht auf expliziten theoretischen Zusammenhang mit ausdrücken. Zugleich möchte solche Askese etwas von dem Unrecht wiedergutmachen, dass einer allein an dem weiterarbeite, was doch nur von beiden vollbracht werden kann und wovon wir nicht ablassen. Zitat Ende. Also hier sehen Sie diese Gewidmetheit, den Gedanken des Fragmentarischen, hier etwas anders vielleicht wieder gewendet. Adorno bezeichnet die Form des Fragmentarischen oder die kurze Form, die er hier wählt, nicht unbedingt sozusagen als Pointierung, die das Unendliche jetzt in optimaler Weise maximal auf den Punkt bringen soll, sondern er spricht vom Losen und Unverbindlichen der Form. Also es wirkt so wie eine gewisse gewollte Vorläufigkeit. Erst gemeinsam könnte es diese Gebundenheit und Dichte und Verbindlichkeit erhalten, die es sinnvollerweise nicht anstreben sollte, das Denken, solange es allein nur von einem von beiden vollzogen wird. Um Ihnen von den 153 durchnummerierten Teilstücken dieser Minima Moralia eine sehr kurze Kostprobe zu geben, hier noch 6 der besonders kleinen unter den laufenden Nummern 29, überschrieben Zwergobst, 72, überschrieben Zweite Lese und 122, überschrieben Monogramme, versammelten Aphorismen. Also es sind auch bei Adorno in den Minima Moralia unterschiedlich lange Teilstücke versammelt. Unter diesen 3 Nummern finden Sie aber kleine Aphorismensammlungen, jeweils nochmal, also unter einer Nummer mehrere, ganz kurze. Einfach auch als Kostprobe nochmal. Sie sehen, wie das Spektrum der möglichen Bauweise und Nutzung der aphoristischen Form hier von Adorno auch breit ausgeschritten wird. Zunächst Zwergobst. Es ist die Höflichkeit Prousts, dem Leser die Beschämung zu ersparen, sich für gescheiter zu halten als den Autor. Dann ein aus derselben Abfolge stammender, ganz kurzer Satz: An der Psychoanalyse ist nichts wahr als ihre Übertreibungen. Etwas später: Der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas. Noch etwas später, ganz bekannt: Das Ganze ist das Unwahre. Und unter einer anderen Ordnungsnummer folgende Stelle: Dass angesichts der Existenz von Brotfabriken die Bitte um unser tägliches Brot zu einer bloßen Metapher und zugleich zur hellen Verzweiflung geworden ist, besagt mehr gegen die Möglichkeit des Christentums als alle aufgeklärte Kritik am Leben Jesus. Und eine letzte Stelle: Von sehr bösen Menschen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie sterben. Sie sehen, wie hier einerseits ein politischer Kopf und Moralist, andererseits aber auch ein Philosoph für Philosophen schreibt. Wie seine Texte zeugen Adornos Aphorismen von der Fülle seiner Lektüren und haben vielfach diesen kommentierenden Charakter, den man hier insbesondere bei den ersten beiden dieser vorgelesenen Aphorismen hörte. Proust, die Psychoanalyse, also da kommentiert ein Philosoph andere Theorien. Dieses Intertextuelle ist bei Adorno an ganz vielen Stellen besonders bemerkenswert. Hegel, Kant, Marx und was das Herz sonst noch so begehrt, wird eingeflochten in die Minima Moralia. Auf der anderen Seite haben sie aber auch diese fast an Lichtenberg gemahnenden Blick auf die Zeitgenossen, die Überlegungen, gute Menschen, böse Menschen, also direkte, sagen wir mal, Moralistik im besten Sinn. Also auch hier abschließend nochmal eine Lektüre-Empfehlung. Dieses ganze Thema Aphorismus ist sehr, 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 sehr spannend und reizvoll und verleitet Ihnen ständig Bücher zu empfehlen, die sich mal anzuschauen. Damit nun schleunigst zum heutigen Thema, das auch so wie ich es jetzt vorstelle, eine gewisse Spannbreite hat. Auf meinem Manuskript steht Verriss, Polemik, Manifest. Ich kombiniere mit dieser dreigeteilten Überschrift heute also Textformen, die nur begrenzt zusammengehören. Ich will nicht suggerieren, es handelt sich hier um einen kompakten Zusammenhang. Sie sind sehr unterschiedlich, diese Formate. Ich möchte aber, dass sie alle in dieser Vorlesung zur Sprache kommen. Und da wir nur noch wenig Zeit haben, bündle ich das ein wenig. Die gemeinsame Überschrift einer Trias Verriss, Polemik, Manifest ist immerhin denkbar, man könnte als gemeinsame Überschrift oder als gemeinsamen Grundgedanken dieser Verbindung vielleicht sagen, es sind jeweils philosophische Interventionsformen und auch Schreibformate, die ausgreifen, kritisch ausgreifen, über die normale Aussagedimension hinaus und das eben auch von ihrer Form her tun, nicht nur inhaltlich. Das geschieht zum einen eher akademisch, in Form der kritischen Rezension oder auch der wissenschaftlichen Polemik, oder aber es geschieht mit stärker, ja, ich habe jetzt eben das Bild des Ausgreifenden verwendet, also mit stärker politischer Pointierung. Polemiken können durchaus bewusst an die Grenzen des Wissenschaftlichen gehen oder diese Grenzen auch sprengen. Und Manifeste zielen geradezu demonstrativ darauf, zugunsten des Politischen den diskursiven Rahmen zu verlassen und sozusagen als freie Geste aufzutreten, die gerade nicht irgendwo in Ordnungen hineingehört. Beginnen wir mit dem Verriss. So muss die Aufmerksamkeit natürlich zunächst der Textform gelten, deren inhaltlicher Unterfall der Verriss ist, der Rezension. Die Buch- oder Textbesprechung ist das, die seit dem 17. Jahrhundert zur Fachkultur nicht nur der Geisteswissenschaften, sondern überhaupt der Wissenschaft gehört. Wie ihr populäres Gegenstück, die Buchbesprechung im Feuilleton, hat das wissenschaftliche Rezensionswesen den Druck, die öffentliche Zirkulation sowie die bibliothekarische Bereitstellung von Büchern und Zeitschriften zur Voraussetzung. Und eine Leserschaft, die sich für den Überblick über ganze Publikationsfelder interessiert. Also diese Welt des Lesens, der Leser und auch der leicht in Zirkulation zu versetzenden Texte ist die Voraussetzung, dass auch so etwas wie eine Rezensionskultur entsteht. Und unter der Bedingung einer solchen Publikationsnormalität nicht nur von sozusagen als Texten, die für sich selbst etwas sagen wollen und dastehen, gemeinten Publikationen, sondern Texten, die bewusst auf Texte Bezug nehmen, um über Texte zu reden, die anderen vorgestellt werden. Diese Welt ist, zeigt uns die Wissenschaft als modern, sofern sie eben nicht mehr nur ein Forum miteinander ringender Wahrheiten ist, sondern sich selbst als ein verzeitlichter, auf Informationen über Publikationen angewiesener Zusammenhang versteht und auch so praktiziert wird. Also die Geschwindigkeit, das Wettlaufartige, auch das Arbeitsteilige im wissenschaftlichen Prozess dokumentiert sich nicht zuletzt darin, dass das Rezensieren als Praktik hinzukommt, gewissermaßen zu dem bloßen, also Sie wissen, dass das jetzt nicht negativ gemeint ist, zu dem bloßen Publizieren, das sozusagen der Idee folgt, direkt den Leser zu erreichen, ohne Vermittlung von Kommentatoren, Rezensenten zum Beispiel, die so eine Sichtung der Fülle der Publikationen, die zu haben sind, vornehmen. Also Wissenschaft ist unter anderem, indem sie über diese Textgattung der Rezension verfügt, ein verzeitlichter, wettlaufartiger, arbeitsteiliger Prozess geworden, der von vielen feingranularen Beiträgen lebt und eben auch diese kürzere Form pflegt, der Information über andere Texte und der Bezugnahme auf andere Texte unter den Voraussetzungen, die die Rezension zur Rezension machen, nämlich einer bestimmten Form der Intention, der dienenden Dienstleistung an einem Leser, der sich vorab informiert über Bücher, die er selbst als solcher noch nicht gelesen hat, beziehungsweise sich informiert über die Meinung des Rezensenten zu einem Buch, das er sehr wohl gelesen hat. Betrachtet man die Rezension als eine solche begleitende oder dienende Textgattung, die zu einem ganzen Universum des massenweisen Publizierens gehört, so ist ihr Auftrag mindestens ein doppelter. Zum einen ist sie schlicht Buchanzeige. Sie informiert, dass es einen bestimmten Titel gibt. Und sie referiert wesentliche Inhalte in kurzer Form. Zum anderen gibt eine Rezension Bewertungen ab. Sie rezensiert, sie prüft neuerlich, sie lobt, kritisiert, ergänzt, nimmt Einordnungen vor, also ordnet insbesondere den Text, um den es geht, ein, platziert den rezensierten Text in vergleichender Weise, also bezieht diese Bewertung unter Umständen auch auf andere Texte, mit denen der verglichen wird, der Text, um den es geht, und so weiter. Klar ist, das wissen Sie alle, dass auch nicht nur Bücher, also Monographien oder Sammelwerke, einzeln oder zu mehreren Gegenstand einer Rezension sein können, sondern es können auch Aufsätze rezensiert werden oder Zeitschriftenausgaben oder ganze Zeitschriftenjahrgänge oder Zeitschriften überhaupt oder Texte anderen Typs können rezensiert werden, etwa Register, Konkordanzen, irgendwelche Werkzeuge, was immer. Und im Extremfall kann es sogar Rezensionen von Rezensionen geben. Also eine sehr freie und für die Inbezugsetzung von Texten sehr, sehr wichtige und flexible Textform. Neben der Dienstleistung für den Leser, also diesen beiden Aspekten, Information über die Existenz eines Titels, einschließlich kurzer Inhaltsangabe und prüfende Würdigung seiner Qualität und Relevanz, kann eine Rezension schließlich auch ein guter Ort sein für die Entfaltung eigener Überlegungen des Rezensenten. Das wäre gewissermaßen die dritte Funktion, eine optionale Funktion. Also man muss das nicht tun, aber ein Rezensent kann so weit gehen. Im Medium der philosophischen Kritik, in dieser spezifischen Kommentarkultur, die das Rezensionswesen eröffnet, sie kann ein Ort sein für die Artikulation einer eigenen philosophischen Position. Von daher wird auch in den Gesamtausgaben großer Philosophen der Aufklärungszeit und der Moderne werden auch Rezensionen zu finden sein, wenn Sie sich mal Gesamtausgaben anschauen. Auch ein Kant hat rezensiert und so weiter. Also Sie finden dort kleine Texte, in denen auch zur Zeit großer Berühmtheit, sage ich mal, Autoren sich, von denen, die wir normalerweise nur als Autoren großer Monographien kennen, so oberflächlich wahrgenommen, in denen sie sich als Rezensenten betätigt haben und in diesem Genre engagiert. Es ist also auch keine minderwertige Form von Text, die etwa nur Nachwuchswissenschaftler verwenden würden oder dergleichen und dann, wenn sie erwachsen sind, schreiben sie nur noch große Texte, so ist es nicht, sondern die Rezension hat ihre eigene Würde und ihre eigene Bedeutung. Und Sie finden eben, wenn Sie nachschauen, wenn Sie mal so in große Ausgaben hineinschauen, was bekannte Autoren so alles rezensiert haben und wie sie rezensiert haben, da finden Sie dann auch die vielleicht heikelste Form der Rezension, in welcher der Verfasser in jedem Fall inhaltlich sehr viel von sich preisgibt, aber auch in puncto Fingerspitzengefühl und Stil Farbe bekennen muss, nämlich dieses Format des Verrisses. Also die direkt einem bestimmten anderen Text gewidmete, diesem Text in Position oder Methodik oder Bedeutung oder in allem zusammen verwerfende Kritik. Es gibt verbal moderate, aber vielleicht gerade in der Zurückhaltung durchaus vernichtende Rezensionen. Es gibt Verrisse mit Anlauf sozusagen, also welche, die anfänglich lobend daherkommen, um sich dann allmählich zu steigern und mit einer Negativbewertung zu enden. Und es gibt die von vornherein gewissermaßen maßlose und auch gegen die Person, die da geschrieben hat, gerichtete, geradezu fuchtelnde Kritik, die also kein gutes Haar lassen will. Wer sich in diesem Zusammenhang für philosophisches Kraftvokabular interessiert, dem sei das von Steffen Dietsch herausgegebene, sehr kurzweilige Bändchen Philosophen beschimpfen Philosophen empfohlen. Das ist im Reklamverlag Leipzig erschienen vor einigen Jahren. Sie finden hier zwar nur sehr wenige Stellen aus Rezensionen, die meisten sind aus Briefen. In Briefen legen Philosophen noch sehr viel heftiger los. Aber Sie können bei Dietsch sehen, wie vollmundig akademische Temperamentsausbrüche sein können. So schreibt der Philosoph Johann Georg Fichte in seiner Rezension eines Buches Grundriss der ersten Logik, geschrieben von einem gewissen Christoph Gottfried Bardili: Nicht nur, das Buch sei mit einer Planlosigkeit, Flüchtigkeit, Verachtung geschrieben, sondern Fichte fährt beispielsweise fort, Zitat, ich muss mich zerstreuen, sagt er einmal, da er den Faden lassen und ins Schimpfen geraten will. Und so zerstreut er sich denn vor den Augen des Lesers gar häufig das ganze Buch hindurch. Es wimmelt von geschmacklosen Späßen und renommistischen Kraftphrasen. Endlich, wir können es nicht anders nennen, Spuren von Verrücktheit durch zu hohe Meinung von sich selbst. Zitat Ende. Was soll man vom Kopf eines solchen Mannes denken, heißt es bei Fichte vorher schon. War er wirklich so blödsinnig, um sich selbst zu überreden, dass er das zu Erweisende erwiesen habe, oder hielt er nur den Leser für so blödsinnig? Zitat Ende und so weiter. Also blödsinnig, wahnsinnig, verrückt und dergleichen. Das wurde tatsächlich in einer Rezension so geschrieben. Und es ließen sich also Preziosen vergleichbarer Art mühelos raussuchen aus anderen Rezensionen dieser Zeit. Ich möchte Ihnen als Beispiel lieber jetzt etwas länger ein moderateres Stück philosophischer Auseinandersetzungskultur vorstellen. Ich greife aus dem 20. Jahrhundert Walter Benjamins 1939 erschienene Besprechung eines auch 1937 datierenden Buches des Neukantianers Richard Hönigswald heraus. Hönigswalds Buch heißt Philosophie und Sprache. Ich denke, bei dieser Rezension Benjamins handelt es sich jetzt nicht einfach nur sozusagen um verbale Kraftausdrücke eines Philosophen, sondern Sie sehen hier eine Rezension, die zunächst einmal der wichtigsten Aufgabe einer Rezension glänzend gerecht wird. Sie setzt nämlich den Leser umfassend ins Bild. In kurzer Form. Was Benjamin dann aber anschließt, ist zugleich eine massive Kritik, aber ich denke, eine wirklich sozusagen, wenn man so will, eine Möglichkeit, vorbildlich zu rezensieren. Die Kritik ist massiv, aber sie ist nachvollziehbar und sozusagen eingebettet in Überlegungen, die für den Leser durchweg informativ sind. In den ersten drei Absätzen der Rezension, sie hat 7 Absätze nur, führt Benjamin den Leser zunächst auf übersichtliche Weise in den Horizont des Neukantianismus ein. Benjamin stellt Kant ganz kurz vor, zitiert zu diesem Zweck auch kurz aus Kants Kritik der Urteilskraft, dessen Definition des Erhabenen nämlich. Er situiert dann den Neukantianismus vor dem Hintergrund des um 1900 erstarkenden Naturalismus. Also kurz zeigt er Kant einerseits, Neukantianismus, was ist das andererseits? Das war die erdrückende Konstellation, so Benjamin, in die die Erneuerung des kantischen Denkens fiel. Man darf mutmaßen, dass es die stets verleugnete, unbewusste Komplizität mit dem Positivismus gewesen ist, die die Schwäche des Neukantianismus ausmacht. Also, Kant, Neukantianismus vor dem Hintergrund des Naturalismus, der um 1900 vorherrscht, die unbewusste Komplizität, also der unbewusste Schulterschluss mit dem Positivismus mag es gewesen sein, der die Schwäche des Neukantianismus ausmacht. Heißt es am Anfang, so wird quasi schon mal ein Licht geworfen auf die Himmelsrichtung, aus der Benjamin auf das zu rezensierende Werk Hönigswalds Philosophie und Sprache wirft. Dann schreitet Benjamin kurz die Arbeiten anderer Neukantianer ab. Da ist Hermann Cohen, seiner Ästhetik fehle die exakte historische Fantasie, schreibt Benjamin, sich mit dem Bestehenden einzurichten, falle den Herrschenden immer leicht. Und vollends deprimierend werde das Bild, sofern die Cohensche Starrheit sich im Spätwerk dann gelockert habe, ein, wieder Benjamin, altersschwacher Kritizismus begann nach Sprache und nach Geschichte auszugreifen. Von Nathorp, ein weiterer Neukantianer, habe der Weg über Kassierer dann zu Hönigswald geführt. In seinem Verlaufe, so Benjamin, hat die transzendentale Fragestellung sich allmählich in ein Zeremonial verwandelt, das keinerlei realer Denkleistung mehr zugutekommt. Zitat Ende. Also hier Kurzbilanz, er schreitet die Entwicklung des Neukantianismus ab. Kurzbilanz, hier hat sich von Kant über diese Neukantianer die transzendentale Fragestellung in ein Zeremonial verwandelt, das keinerlei realer Denkleistung mehr zugutekommt. Bei Hönigswald werde die Sprache als Kontinuum, Fluss und dergleichen mehr vorgestellt, Zitat, auf dem die Gegebenheiten sich sachte verflößen lassen. Eine Fußnote zu Karl Bühlers Sprachtheorie rundet diesen Befund ab. Also nochmal ein Querverweis. Benjamin gibt dem Leser auch noch einen Querverweis. Andere Sprachtheorie Bühler, verbunden jetzt mit dieser Kritik an der Hönigswaldschen Herangehensweise an Sprache. Kultur schaffen und Kultur umhegt, das sind Originalwendungen Hönigswalds, bewege sich, so Benjamin, die Menschheit bei Hönigswald auf diesem Strom dahin. Weiter, mittels Zitaten, nimmt sich die Rezension dann Hönigswalds Bestimmung des Menschen vor. Also ein Abschnitt zur Sprache, dann kommt einer zum Menschen. Benjamin zeigt auf, was mit kantischen Mitteln hier eigentlich zu machen wäre, um dann lapidar festzustellen, bei Hönigswald ist das nicht der Fall. Es folgt ein Abschnitt zum Geschichtsbegriff und dann geht Benjamin über zu schlechten Formulierungen, die sich im Buch finden. Das ist der vorletzte Abschnitt. Und danach folgt dann eine Gesamtbilanz. Die lese ich vor. Zitat: Im Angesicht solcher Dunkelheit, in denen die Vokabeln der praktischen Vernunft ihrer methodischen Armatur beraubt herumgeistern, erkennt man, dass ihr Schicksal nicht wesentlich von den Geistesfürsten verschieden ist, die in spirituellen Zirkeln beschworen werden. Kant wollte die Erkenntnis begründen, soweit ihre Struktur in der reinen Vernunft beruhte. Der Anspruch der Epigonen ist nicht so eng. Sie begründen alles und jegliches. Ihre Kraft reicht nicht mehr, etwas auszuschließen. Ihrer Begründung wohnt keinerlei kritische Arglist inne, wie sie in der transzendentalen Dialektik Kants so siegreich zum Zuge kommt. Darum taugt dieses epigonale Denken nur zu einer Beschönigung dessen, was sich nicht ändern lässt. Die Worte, die jedem dienen müssen, konnten in der Tat wie geschaffen scheinen, die Eideshelfer einer so beflissenen Philosophie abzugeben. Zitat Ende. Ob man das von mir jetzt zur Überschrift erhobene flapsige Wort Verriss für diese gepflegte, aber vernichtende Besprechung zu Recht den Anschlag bringen wird, mag offen bleiben. Die Punkte sind jedenfalls klar. Also Benjamin redet hier keineswegs nur über, was weiß ich, die gelungenen Formulierungen oder nicht so gelungenen Formulierungen eines Buches. Er empört sich auch nicht einfach nur über diesen Autor, sondern er bettet das ein, er zeigt, wo das Problem liegt aus seiner Sicht. Es handelt sich hier um einen zum Schema geronnenen und dann aufgeweichten Kant, der missbraucht wird, um eine unkritische und inhaltlich beliebige Ja-Sager-Philosophie zu formulieren, die abgehoben über ihrem Gegenstand, der Sprache, schwebt. Dazu hin ist es ein schlecht geschriebenes Buch, was nur in einem Absatz en Detail belegt wird oder mit einigen Kostproben belegt wird und nicht der Hauptpunkt dieser Rezension ist. Also in dieser eingebetteten Logik über 7 Abschnitte hinweg sehr klar gegliedert, in unterschiedliche Richtungen blickend, unterschiedliche Schwerpunkte herausgreifend, behandelt Benjamin Hönigswalds Werk. Und das war's dann. Keine weiteren Fragen. Also im Grunde handelt es sich natürlich um eine vernichtende Besprechung. Also der ganze Ansatz, diese ganze Schule ist auf dem, ja, Holzweg passt jetzt nicht ins Bild, sozusagen auf dem Wasserweg, ja, verschwiemeltes Philosophieren, alles ist verschenkt, was bei Kant noch präzise gewesen wäre und dann ist es auch noch schlecht geschrieben. Über das Kleinformat einer Rezension, also diese, ich habe die Zeichen jetzt nicht gezählt, aber diese Hönigswald-Rezension von Benjamin hat so 2,5 Seiten etwa. Je nachdem, wie man setzt, war sie vielleicht ein bisschen länger, aber es ist kein sehr umfangreicher Text. Über das Kleinformat, das Rezensionen normalerweise haben, reicht das allein der kritischen Auseinandersetzung gewidmete polemische Buch hinaus. Auch hierfür, also für die Polemik im Ganztext sozusagen, sind zahlreiche Beispiele zu finden in der Geschichte der Philosophie und es sind oft auch berühmte Beispiele. Etwa Immanuel Kants 1766 erschienene Abrechnung mit einem Modeautor seiner Zeit, auch einer Zeitströmung, aber eben insbesondere auch einem Modeautor, Emanuel Swedenborg, einem vielgelesenen Mystiker oder Magier oder wie immer man ihn charakterisieren wird, der unter anderem behauptete, Hellseherei sei möglich. Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik. So heißt Kants Werk, in welchem wir einen noch jungen, empörten und keineswegs durchweg maßvoll argumentierenden Kant erleben. Also auch das Leseempfehlung. Es ist ein etwas längerer Text, aber wenn Sie Lust haben, mal einen noch, sage ich mal, noch nicht so ganz, auch begrifflich noch nicht so ganz sattelfesten Kant, der sich aber unheimlich empört zu lesen, dann schauen Sie sich diesen Text Träume eines Geistersehers mal an. So wie der gewisse Herr Swedenborg, wenn man ihm selbst glauben darf, der Erzgeisterseher unter allen Geistersehern ist, so ist er auch sicherlich der Erzphantast unter allen Phantasten, schreibt Kant da unter anderem. Und dieses Superlativhafte unterläuft an vielen Stellen. Also wenn wir jetzt hier über Stilfragen reden, dann wäre das auch ein ganz interessantes Thema, wo ist sozusagen die Gelungenheitslinie für Verrisse und wo wird es dann doch auch schon wieder kurios, wenn sich jemand zu stark aufregt oder zu heftige Vokabeln findet. Also jedenfalls kurios, wenn man mit gewissem zeitlichen Abstand drauf blickt. Also für meine Wahrnehmung ist dieser Geisterseher-Text Kant etwas zu viel des Guten, aber es liest sich, wie gesagt, auch irgendwie sprechend und witzig. Also der Erzphantast unter Phantasten ist er, dieser Herr Swedenborg aus kantischer Sicht. Kant kommentiert in seinem Text die Swedenborgschen Schriften die Position seines Helden, wie er den besprochenen Autor ironisch nennt. Er spricht von der ekstatischen Reise eines Schwärmers durch die Geisterwelt, der man folgen muss, wenn man sich jetzt mit dem Rezensenten auf den Weg begibt, diese Schriften Swedenborgs zu sichten. Und dann legt Kant los mit Sätzen wie: Das große Werk dieses Schwärmers enthält 8 Quartbände voll Unsinn. Swedenborgs Erzählungen scheinen, also Erzählungen ist böse gemeint, seine Erzählungen, was er da erzählt, scheinen, Zitat Kant, in der Tat aus fanatischem Anschauen entsprungen zu sein und geben gar wenig Verdacht, dass spekulative Hirngespitzte einer verkehrt grübelnden Vernunft ihn bewogen haben sollten, dieselbe zu erdichten und zum Betruge anzulegen. Ich sondere, setzt Kant dann einen Abschnitt weiter fort, ich sondere also bei unserem Verfasser den Wahnsinn vom Wahnwitze ab und übergehe dasjenige, was er auf eine verkehrte Weise klügelt, indem er nicht bei seinen Visionen stehen bleibt. Und weiter, Zitat, indem ich also dem Leser einige von den Augenblicken raube, die er sonst vielleicht mit nicht viel größerem Nutzen auf die Lesung gründlicher Schriften von eben der Materie würde verwandelt haben, so sorge ich zugleich vor die Zärtlichkeit seines Geschmacks, da ich mit Weglassung vieler wilder Chimären die Quintessenz des Buches auf wenige Tropfen bringe, wovor ich mir von ihm ebenso viel Dank verspreche, als ein gewisser Patient glaubte, den Ärzten schuldig zu sein, dass sie ihn nur die Rinde von der Quinquina verzehren ließen, da sie ihn leichtlich hätten nötigen können, den ganzen Baum aufzuessen. Zitat Ende. Also, vehemente Erklärung, warum er jetzt einiges weglässt und dem Leser nicht alles zumutet und der Leser ihm dafür dankbar sein muss und es nur einige Tropfen von dieser schrecklichen von diesen schrecklichen Machwerken dieses Swedenborgs sind, die man sich da jetzt geben muss. Und das ist so wie von der bitteren Medizin nur wenig essen müssen, als den ganzen Baum aufessen und so weiter. Sie sehen, wie da, was da aufgetürmt wird an an rhetorischer Anstrengung. Nach diesen voluminösen, aufgetürmten Sätzen, Bedenken und Anwürfen geht Kant dann tatsächlich auch zur Überlegung in der Sache über. Also es gibt einige bedenkenswerte Überlegungen natürlich zur Grenze zwischen rationalem und irrationalem Philosophieren, auch zu diesen zu Kants Zeiten offenkundig sehr erfolgreichen, etwas obskuren Anschauungen, für die dieser Swedenborg steht. Glänzende Polemiken haben im 19. und 20. Jahrhundert dann vor allem politische Philosophen hervorgebracht. Also springen wir mal ins 19. Jahrhundert hinein. Ich nenne jetzt nur einige Titel. Politische Philosophie, insbesondere politische Philosophie, eben aus der Diskussion nach Hegel heraus, das heißt im Bereich dann der ja, Links-Rechts-Debatten, die sich beginnen abzuzeichnen nach dem geschichtsphilosophischen und an der Idee der Revolution geschulten Denken nach Romantik und Hegel. Wir haben etwa bei Karl Marx flammende Worte schon in seiner Hegel-Kritik 1843 zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Aber wir haben dann mehrere Schriften, die tatsächlich also hauptsächlich der direkten Auseinandersetzung auch mit zeitgenössischen Autoren gewidmet sind, etwa, ähnlich polemisch wie Kant geschrieben, Friedrich Engels 1878, Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft, der sogenannte Anti-Düring. Düring war auch so ein Vielschreiber der damaligen Zeit, der sicher berechtigten Zorn, Gedanken stärkerer Philosophen auf sich gezogen hat. Unter anderem ein schauerlicher Antisemit, aber nicht nur das macht die Düringschen Schriften sehr anstrengend zu lesen. Es war aber eben, man sieht hier auch ein Stück weit einen Zorn der Ohnmacht, sage ich mal, der reagiert auf ja, populäre Erfolgsautoren, die spürbar für die Autoren, die wir heute als fraglos die Großen und Wichtigen dieser Zeit sehen, doch eine ernsthafte Bedrohung waren. Also die auch als Anlass zur Selbstinfragestellung gegeben haben. Das ist sicherlich auch immer ein mitschwingender Punkt, die unterschwellige Selbstinfragestellung, die mitschwingt bei Rezensenten, jedenfalls bei Rezensenten, die sehr massiv auftrumpfen und vielleicht auch übers Ziel hinausschießen und natürlich insbesondere auch bei diesen in Monographieform publizierten Polemiken. Da gehört ja schon was dazu, sich ein ganzes Buch zu schreiben, um einen anderen in Grund und Boden zu rammen. Wir haben die deutsche Ideologie und die heilige Familie, Werke, in denen Marx und Engels den Junghegelianismus auseinandernehmen, also auch Autoren, die ungefähr zeitgleich mit ihnen selbst schreiben. Und wir haben ein Jahrhundert später, das werden Sie auch kennen, 1964, Theodor W. Adorno nochmal, der in dem Buch Der Jargon der Eigentlichkeit zur deutschen Ideologie, da ist eine direkte Anspielung auch auf Marx Engels mit im Titel schon, Der Jargon der Eigentlichkeit zur deutschen Ideologie in durchaus verwandter Weise gegen den Schwulst existenzialistischer Wortwahl und gegen die Philosophien namentlich von Karl Jaspers, Friedrich Bolno und insbesondere Martin Heidegger zu Felde ziehen. Adornos Text hat für die Ideologiekritik der 1960er und 1970er Jahre wie eine Stilikone gewirkt und insofern hier vielleicht noch ein etwas genauerer Blick. Einerseits platziert Adorno in der Jargon der Eigentlichkeit philosophische Einwände. Wenn er von Jargon spricht, dann geht er nah dran an die Texte der Autoren, um die es ihm geht. Und seine Diagnose lautet, das weist er auch mittels Zitaten und mittels genauer Lektüren, punktueller, genauer lektüreartiger Zugriffe auf. Seine Diagnose lautet, hier wird begrifflich ungenau gearbeitet, hier wird schwiemelig, schwülstig, scheintief formuliert. Diese Tiefe wird zelebriert, wo im Grunde aber eigentlich nichts dahinter ist, sage ich mal. Also im Grunde identitätsgläubiges, flaches Philosophieren am Werke ist, auch predigthaft und hohlformelhaft im Grunde gesprochen wird. Und im Falle Heideggers spitzt Adorno das zu, auch tatsächlich Verharmlosungen mit im Spiel sind, also nicht nur einfache identitätsgläubige Thesen, sondern etwa eine latente Verharmlosung des Todes betrieben wird. Aufwendige Theoriesprache kaschiert schwache Philosophie oder schwaches Denken, das wir eigentlich vor uns haben. Das ist, wenn man so will, der philosophische Grundpunkt oder ein, ja, so könnte man die im Detail dann differenzierteren Argumente und Kritikpunkte Adornos zusammenfassen, auf der philosophischen Ebene. Andererseits geht Adorno aber auch weiter und ist auch die Intention dieser gesamten Polemik mindestens auch gelagert, vielleicht ist das sogar die Hauptlinie. Adorno setzt nämlich diese Texte und Autoren, die er dem Jargon der Eigentlichkeit zurechnet oder denen er diesen Jargon quittiert, er setzt sie unter politischen Verdacht. Der Faschismus, heißt es zu Beginn des Buches, war nicht bloß eine Verschwörung, die er auch war, sondern entsprang in einer mächtigen gesellschaftlichen Entwicklungstendenz. Die Sprache gewährt ihm Asyl. In ihr äußert das fortschwelende Unheil sich so, als wäre es Heil. In Deutschland wird ein Jargon der Eigentlichkeit gesprochen, mehr noch geschrieben. Kennmarke gesellschaftlichen Erwähltseins, edel und anheimelnd in eins, Untersprache als Obersprache. Zitat Ende. Hier sehen Sie also eine politische Diagnostik und auch einen politischen Vorwurf, der mitschwingt, unmittelbar nach der Erfahrung des sogenannten Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs und nach der Erfahrung Auschwitz, ist ein Satz wie, die Sprache gewährt ihm Asyl, diesem Faschismus, in ihr äußert das fortschwelende Unheil sich so, als wäre es Heil. Das ist ein Satz, der sozusagen ganz klar politisch brandmarkt. Und entsprechend lautet der Vorwurf Heidegger gegenüber, bestehende Herrschaftsverhältnisse zu loben, aktiv zu verschleiern, Heilsversprechen faschistischen Typs mitschwingen zu lassen in seiner Philosophie. Ich zitiere nochmal aus diesem als Polemik, würde ich sagen, geschriebenen Buch. Durchweg schmuggelt die Logik des Jargons Beschränktes, schließlich materielle Mangelsituationen als Positivität ein und wirbt für ihre Verewigung in dem Augenblick, in dem nach dem Stand der menschlichen Kräfte solche Beschränkung real nicht mehr sein müsste. Geist, der sie zu einer Sache macht, verdingt sich als Lakai des Übels. In den höheren Dienstgraden der Hierarchie des Eigentlichen allerdings wird auch mit Negativität aufgewartet, so Adorno weiter. Heidegger beschlagnahmt sogar den drunten verpönten Destruktionsbegriff samt der Schwärze von Angst, Sorge und Tod. Jaspers schmettert gelegentlich das Gegenteil der bollnoschen Geborgenheit heraus. Heute ist Philosophie dem bewusst Unverborgenen die einzige Möglichkeit. Aber wie ein Stehaufmännchen lässt dann doch das Positive sich nicht unterkriegen. Mit Gefährdung, Wagnis, sich aufs Spiel setzen und dem gesamten einschlägigen Schauer ist es nicht so weit her. Also das Ende des Zitats, das Adorno. Also Sie merken, einerseits dieser Grundvorwurf, Bestehendes wird einfach nur affirmiert, keine Kritik, keine Distanz. Darin mitschwingt sowas wie ein faschistischer oder faschistoider, eine faschistoide Bereitschaft zu schlechten Verhältnissen Ja zu sagen. Und dann, wenn Tiefe oder wenn Negativität, was bei Heidegger speziell mit im Spiel kommt, also Negativität ist ein Ausdruck, den Adorno nicht als sozusagen schlechten Ausdruck verwendet, sondern das ist, er denkt da als Hegelianer, Kritik bedarf des Momentes der Negativität. Also es gibt zwar Negativität dann bei Heidegger, aber wenn dann in dieser ja, pathetischen Form Angst, Sorge, Tod und wie auch immer zu mobilisieren, und letztlich ist dann aber auch nicht viel dahinter, sondern es ist eine Art Schauer, romanhaftes Erschrecken des Lesers, und das war's dann. Am Ende kommt dann doch so eine deutsche Gemütlichkeit wieder durch, und eine deutsche Gemütlichkeit, vor dem einem grauen muss, die unheimlich ist, politisch unheimlich. Harmlos ist die Mischung aus Affirmation des Bestehenden und Dramatisierung von Bedrohung aus Adornos Sicht also überhaupt nicht. Der Vorwurf der schlechten Theorie kommt mit dem der politisch gefährlichen Theorie zusammen. Latent sind die Heilsformen des Jargons solche von Macht, sagt Adorno auch. Man sieht hier gut, wie der Fluchtpunkt dieses Typs von Polemik, der Ideologiekritik, weniger letztlich die philosophischen Inhalte sind, als eben die politische Wirkung von Texten und der politische Symptomwert von Texten. Das ist das, was das Maß letztlich dieser Polemik ausmacht, das zu wägen. Die politische Bedenklichkeit und den politischen Symptomwert der Philosophien, um die es hier geht. Was Adornos Zorn einerseits mit Kants bildungspolitischem Furor gegen den antiaufklärerischen Obskurantisten Swedenborg verbindet, also dieser Zorn, der sich, oder die Kritik, die sich festmacht an der Wirkung von Texten. Auch bei Kant ist die, also ob die Hellseherei jetzt Kant wirklich sehr viele philosophische Argumente wert ist, ist noch die Frage. Was ihn natürlich vor allem beunruhigt und auch zornig macht, ist die Wirkung, die das auslöst, solche Theorien. Auch das, also wie gesagt, in etwas politischer, gelagerterer Form bei Adorno. Insofern könnte man die beiden durchaus parallel setzen. Aber natürlich sind die beiden Perspektiven von Kant und Adorno auch unterschiedlich. Wo Kant sich im weitesten Sinne im Namen des Verstandes, der Forderung nach Klarheit des Denkens empört und seinen Gegnern schlicht als Spinner hinzustellen sucht, kommt es Adorno auf jenes tiefere Unheil an, dessen Anzeichen oder Symptom Heideggers, Jaspers, Philosophien und ihre dunkle Sprache am Ende eben immer nur wäre. Kant schüttelt gleichsam den Kopf über das unnötig Dunkle dessen, was er liest. Adorno nickt, denn was er liest, bestätigt seinen Verdacht, dass tatsächlich, wenn auch nicht im Text, sondern hinter ihm, dunkle Kräfte am Werk sind und eine verheerende politische Dynamik. Kant polemisiert im Namen der Wissenschaftlichkeit der Philosophie, Adorno polemisiert im Namen der Politik gegen die hohle Wissenschaftlichkeit einer vorgeblich unpolitischen Philosophie. So könnte man den Unterschied zwischen diesen beiden charakterisieren. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, sag ich mal, der Epochen. Wir haben hier einen Autor des 20. Jahrhunderts, der diese wissenschaftskritische, philosophiekritische Forderung eines Politischseins und auch auf die philosophischen Inhalte umschlagenden Politischseins ganz modernen Typs verkörpert. Und das ist so bei Kant nicht der Fall.
Also diese Kritisierten, wie haben die sich denn verhalten? Was weiß man darüber?
Oh, da kann ich jetzt aus dem Stand nicht so viel dazu sagen. Also es gibt, was interessant ist, ist die Reaktion des Publikums. Also diese Texte haben Wirkung gehabt, diese großen Polemiken, auch die aus dem 19. Jahrhundert, also die marxistischen Texte sind legendäre Texte, auch stilbildend gewesen. Also ich würde sagen, alle diese Arbeiten, auch der vergleichsweise kleine und ja doch nachgerade eher ein bisschen abseitige Text Kants, ist relativ bekannt. Aber gerade Adornos Arbeit über Heidegger, denke ich, hat wirklich Jahrzehnte überstrahlt und war sehr, sehr wichtig, also stilbildend sowieso, aber auch inhaltlich. Also hat die Heidegger-Wahrnehmung stark geprägt. Ähnliches gilt auch beispielsweise für den Anti-Düring. Also ich kenne niemanden, der Düring gelesen hat, sondern also eigentlich beherrscht sozusagen Engels Bild von Düring die Philosophiegeschichte. Also das wäre jetzt eine Verlegenheitsantwort, was die Betroffenen selbst Ich kann ja mal recherchieren, ob ich da noch was finde, was griffiger ist, aber aus dem Stand fällt mir nichts ein. Mit jener erklärtermaßen politischen Messlatte der Heidegger-Kritik Adornos sind wir jetzt immerhin, der Übergang ist ein wenig erschlichen, aber doch, wir sind immerhin in der Nähe eines Textformats, das den Rahmen jedenfalls des akademischen Philosophierens von vornherein sprengt und eben auch nicht aus der Philosophie stammt, sondern aus dem politischen Raum. Und wenn es denn philosophische Gehalte hat, die Nutzung dieses Formats, dann jedenfalls fällt es sich spiegelbildlich. Es wird nicht ein philosophisches Format, Textformat politisiert, sondern umgekehrt ein politisches Textformat in die Nähe der Philosophie gebracht oder im philosophischen Diskurs auch verwendet oder zitiert, könnte man vielleicht sogar sagen. Gemeint ist das Format des Manifests. Nicht zunächst Kritik von Autoren an Autoren, auch nicht Kritik an Theorie oder theoretische Kritik, sondern im Sinne einer gemeinsam erhobenen Stimme, wenn denn Kritik, dann Kritik in Form eines appellativen Aufrufs. Eines Aufrufs an eine breite, die breitestmögliche Öffentlichkeit, könnte man sagen, eine Art ultimative Öffentlichkeit. Eines Aufrufes, der Subversion, Neuanfang oder gar Revolution zur Grundbotschaft, zum Inhalt haben kann. Letzteres, also der direkte Bezug auf Revolution, ist prägend im wahrscheinlich berühmtesten aller Manifeste, dem von Karl Marx und Friedrich Engels formulierten Kommunistischen Manifest aus dem Jahr 1848. Das Kommunistische Manifest ist nicht das erste seiner Art und auch nicht der erste Text diesen Typs, der sich selbst nämlich auch als Manifest bezeichnet, sondern es gab schon früher Manifeste, es war eine durchaus changierende Textform, aber weit weg von der Wissenschaft. Im 18. Jahrhundert gab es etwa Freimaurermanifeste und selbst die Deklarationen eines Regenten konnte vereinzelt Manifest genannt werden. Also eine Äußerung, die sozusagen aus der Position der Herrschaft an die Öffentlichkeit der Beherrschten getan wird. Liegt auch der Wortwurzel recht nahe, Latein manifestare heißt einfach handgreiflich machen, klar machen, deklarieren. Die spezifische textliche Interventionsform des politischen Manifests, eine Verbindung von politischem Aufruf und politisch-theoretischer Analyse, die irgendwie auch noch mitkommuniziert wird, also das Manifest ist mehr als ein Flugblatt, das einfach einen Termin kundtut oder eine Forderung stellt oder dergleichen, es enthält auch zumindest Diagnostisches, möglicherweise aber auch Analyse. Diese Form des politischen Manifests ist modern. Das heißt, sie entsteht nach der Französischen Revolution. Der Appell, die Aufforderung zu handeln, verbindet sich, wenn wir jetzt auf die Form schauen, zumeist in Manifesten mit knappen, postulathaften Thesen. Oder wenn nicht Thesen, so doch kurzen Absätzen, die thesenartig genannt werden können. Gerade im Thesenteil steckt dabei, wie gesagt, jenseits von bloßer Flugblattprosa oder von Pamphleten, so etwas wie Analyse, vielleicht auch theoretisch Gehaltvolles oder jedenfalls Aussagen, die durch Theoriebegriffe unterlegt sind und insofern einen sehr generellen Anspruch doch auch erheben. Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden, aber wer die Wahrheit sagt, wird gehängt. Mit diesen Worten beginnt der hessische Landbote, das von Georg Büchner und anderen verfasste politische Pamphlet, das im Jahr 1834 in Südhessen verteilt wurde. Diese Flugschrift mit poetischem Kampfvokabular und nicht wenigen Anspielungen auf die Bibel, kann zwar nicht als philosophischer Text gelten, sie zeigt aber, wie das Prinzip der Manifestation in den vom revolutionären Traum bewegten Jahrzehnten des frühen 19. Jahrhunderts das Format des bloßen Flugblattes zu überschreiten beginnt und sich die Freiheit nimmt, im Namen der Wahrheit politische Einsichten zu kommunizieren. Im Kern rechnet der Landbote der breiten Menge der Bürger vor, was eine schlechte und unverfrorene Regierung aus ihrem Geld und aus der Arbeit ihrer Untertanen macht. Geliefert wird, der Text ist ja durchaus lang, ein kleiner historischer Abriss der Revolution, der Kriege und der Folgen, und geliefert wird auch unter anderem eine, und das, da könnte man dann sagen, da wird es dann doch auch irgendwie theoriehaltig, eine Dekonstruktion der traditionellen Gebrauchsweise des Begriffes Staat. Ich zitiere: Dieses Geld, von dem war vorher die Rede, also es wird Geld aufgeschlüsselt, das aufgewandt wird für verschiedene Politikfelder, so würden wir das heute nennen. So, jetzt im Text heißt es da: Dieses Geld ist der Blutzehnte, der vom Leib des Volkes genommen wird. An 700.000 Menschen schwitzen, stöhnen und hungern dafür. Im Namen des Staates wird es erpresst, die Presse berufen sich auf die Regierung und die Regierung sagt, das sei nötig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Was ist denn nun das für gewaltiges Ding, der Staat? Wohnt eine Anzahl Menschen in einem Land und es sind Verordnungen oder Gesetze vorhanden, nach denen jeder sich richten muss, so sagt man, sie bilden einen Staat. Der Staat also sind alle. Die Ordner im Staat sind die Gesetze, durch welche das Wohl aller gesichert wird und die aus dem Wohl aller hervorgehen sollen. Seht nun, was man in dem Großherzogtum aus dem Staat gemacht hat. Seht, was es heißt, die Ordnung im Staate erhalten. 700.000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen. Das heißt, sie werden zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht, damit sie in Ordnung leben. In Ordnung leben heißt hungern und geschunden werden. Zitat Ende. Soweit der Landbote. Sie sehen, das ist auf der Grenze zu einem, also zwischen sozusagen politischer Beschreibung, kämpferischem Vokabular, auf der anderen Seite aber doch auch einer Analyse, die konzeptionell daherkommt und hier in der Nussschale auf theoretische, staatsphilosophische Überlegungen aufsetzt. Dass neben dem politischen Pamphlet auch der theoretische Diskurs Anlehnung bietet, zeigt der Blick auf die philosophische Experimentierfreude der intellektuellen Szene, der Karl Marx zugerechnet werden kann und der dann auch das Kommunistische Manifest entspringt, als ein Text, der zwar auch an der Grenze des philosophischen Diskurses, wenn überhaupt, sich bewegt, aber eben dann doch stärker diesen Bezug zur Philosophie bei sich führt. Generell können wir sagen, dass Marx und Engels als Autoren sich intensiv auch mit akademischer Philosophie auseinandergesetzt haben. Sie wissen das, Vorbilder wie Rousseau, Hegel oder Feuerbach werden diskutiert. Und auch im philosophisch-akademischen Genre haben die beiden Autoren vorher Texte geschrieben, die in Richtung von so etwas wie einem Manifest gehen. Das heißt also, das Format des Kommunistischen Manifests kommt nicht einfach so daher, sondern abgesehen von den Polemiken haben schon Autoren wie Feuerbach beispielsweise philosophische Texte formuliert, die diese Gestik, die rhetorische Geste des Aufrufs enthalten. Etwa Feuerbachs Grundsätze der Philosophie der Zukunft. Also auch thesenförmig formuliert. Von Feuerbach gibt es von 1842 auch vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie. Und Marx hat bekanntlich auch Thesen, nämlich über Feuerbach, formuliert. Die berühmte Elfte kennen Sie alle. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Und es gibt eine Fassung von Engels, die etwas anders endet. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also hier sehen Sie Thesen formulieren, dieses aufbruchshafte, zukunftsorientierte, in so knappe, an Flugblätter vielleicht gemahnende Formate zu bringen, war auch innerhalb des philosophischen Diskurses ein erprobtes Format oder dieses intellektuellen Diskurses nach Hegel. Aber das Kommunistische Manifest verlagert, sage ich mal, Standbein und Spielbein, was das angeht, und tritt eben als Manifest auf und ist auch als Manifest überschrieben. Man könnte, wenn man die 11. Feuerbach-These nimmt, das auch sozusagen als begleitet sehen von Theorie. Denn die Forderung, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, läuft möglicherweise eben nicht nur darauf hinaus, inhaltlich das Interpretieren aufzuhören und irgendwie anders zu philosophieren, sondern es läuft eben auch darauf hinaus, möglicherweise andere Schreibformate zu wählen als die klassisch-philosophischen, die eben es per se nur dabei belassen können, zu interpretieren, anstatt als Text zur Veränderung zu schreiben. Man könnte also sagen, das Kommunistische Manifest ist vielleicht so etwas wie eine postphilosophische Textform, oder überhaupt Manifeste könnten sich als postphilosophisch stilisieren vor dem Hintergrund einer solchen Forderung, wie sie die Feuerbach-These aufstellt, die 11. In so etwas Akademisches wie Thesen ist das Kommunistische Manifest denn auch nicht mehr ausdrücklich aufgeteilt. Obwohl sich der Text, der mit einem präambelartigen Vorspann beginnt, in seinen 4 Teilen über kernsatzartige Aussagen hinweg durchaus geordnet als historische Analyse zunächst entwickelt. Also auch hier haben wir kernsatzartige Abschnitte, die durchaus thesenartig wirken, aber sie werden nicht mehr als Thesen charakterisiert und sie verlagern, würde ich sagen, den Anspruch weg von dem akademischen Schreibideal des Grundsatzes oder dergleichen. Es sind klar hingeschriebene Aussagesätze, die sagen, wie es ist, in diesem Fall, also die Teile 1 bis 3, eine historische Analyse vorlegen, wie die historische Rolle der Bourgeoisie zunächst gewesen ist, welche historische Rolle für das Proletariat sich abzeichnet und ergriffen werden muss, und dann wird abschließend das Verhältnis der sozialistischen Arbeiterparteien zu den Kommunisten geklärt als Fraktionen innerhalb des proletarischen Kampfs, aber jeweils in aussagesatzmäßiger Form. Stilbildend für die Rhetorik des Manifests sind diese Hauptteile umrahmend vor allem der markige, rhetorisch glänzende Vorspann, beginnend mit dem berühmten Satz, ein Gespenst geht um in Europa, es ist das Gespenst des Kommunismus. Und wichtig ist dann der 4. Teil, ein zunächst prophetischer, mit einem Schwenk im letzten Satz, dann appellhafter Abschluss. Der 4. Teil ist wieder vergleichsweise kurz und korrespondiert mit diesem Anfangsteil. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern, so heißt der Schluss dieses berühmten Manifests. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das ist also, darin gipfelt sozusagen auch dieses Manifestformat am Schluss, abgesetzt eine Forderung. Ob Manifeste deshalb, weil sie von Philosophen stammen, auch philosophische Manifeste sind, mag dahingestellt bleiben. Nicht nur das Kommunistische Manifest, das maßgeblich der Parteigründung dient und nicht nur ein öffentlicher Aufruf ist, ist aus der Perspektive unserer Vorlesung ein Grenzfall. Ich habe das schon angedeutet. Manifeste sind überhaupt Grenzfälle, weil die Frage im Raum steht, gehören sie zum Diskurs? Und die Frage steht nicht nur im Raum, weil sozusagen aus Sicht des wissenschaftlichen Diskurses es fraglich ist, ob solche Texte nicht zu politisch sind, sondern die Frage steht auch im Raum, weil die Texte selbst nicht zum Diskurs gehören wollen, sondern etwas anderes projektieren, eine andere Art von Geste ins Werk setzen wollen. Man könnte sagen, Manifeste versuchen geradezu, das Reich des akademischen Redens zu verlassen und vielleicht sogar den Zuschnitt jeglichen Diskurses hinter sich zu lassen, also jegliche bisher bekannte, festgelegte Redeordnung aufzusprengen, sodass sie tatsächlich als Revolution oder vielleicht als gänzlich anarchische Geste in der Welt der Textformen selbst als ja, Sprengmoment auftreten wollen. Sieht man es so, dann wäre das Manifestformat tatsächlich vielleicht so etwas wie dieser Versuch, die 11. Feuerbach-These umzusetzen, nicht auf der Ebene der Botschaften, sondern auf der Ebene der geschriebenen Form. Manifeste, das ist ein weiterer Zug, verbergen die Grenzfragen, die sie aufwerfen, freilich nicht, sondern sie stellen sie selbst und teilweise ausdrücklich. Sofern sie absichtsvoll und ausgewiesenermaßen die Ordnung der gegebenen Schreibweisen hinter sich lassen wollen, heischen sie nicht einfach um maximale Aufmerksamkeit, sondern, oder ja, also jedenfalls nicht alle Manifeste, und sofern sie mehr tun, sofern sie das erklären, was sie wollen, also auch was, wie weit sie gehen wollen und dass die Form, in der sie auftreten, mitsagen soll, worum es geht, haftet ihnen durchaus etwas Philosophisches an, denke ich. Selbst da, wo ihr Ziel ist, die Philosophie zu verlassen. In besonderem Maße gilt diese besondere, eben auch philosophische Durchdachtheit des Verhältnisses von Form, Inhalt und Wirkung, die für das Manifest kennzeichnend ist, für die künstlerischen Manifeste, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts neben die politisch-oppositionellen Manifeste, die auf der marxistischen Linie entstanden sind, treten. Es gibt eine Welle von Manifesten im Bereich der Ästhetik im beginnenden 20. Jahrhundert. Etwa das Gründungsmanifest des italienischen Futurismus am 20. Februar 1909 auf der Titelseite des Pariser Figaro veröffentlicht. Es gibt mehrere Manifeste des Surrealismus. Der Dadaismus folgt mit eigenen Manifesten, sodass bis zum Zweiten Weltkrieg am ehesten das experimentell formulierte künstlerische Manifest dann der Maßstab für das Genre-Manifest wird. Wir leben noch unter der Herrschaft der Logik. Das ist die Botschaft des ersten surrealistischen Manifests von André Breton von 1924. Und daraus ergibt sich dann auch bei Breton oder in diesem Manifest eine Mischung aus Zeitdiagnose und radikal gemeinter Kritik. Aber Sie sehen schon diese Adressierung an die Logik, wie auch hier sozusagen Philosophie, also Rationalitätskritik gemeint ist, ganz fundamentaler Art und damit auch natürlich so etwas wie Philosophie mitschwingt. Antiphilosophie, wenn man so will. Ich zitiere. Die logischen Methoden unserer Zeit werden nur noch auf die Lösung von Problemen zweiter Ordnung angewendet. Der absolute Rationalismus, der noch in Gebrauch ist, erlaubt lediglich die Berücksichtigung von Fakten, die eng mit unserer Erfahrung verknüpft sind. Die logischen Zwecke hingegen entgehen uns. Unnötig hinzuzufügen, dass auch der Erfahrung Grenzen gesteckt wurden. Sie windet sich in einen Käfig, aus dem sie entweichen zu lassen immer schwieriger wird. Auch sie stützt sich auf die unmittelbare Nützlichkeit, auch sie wird vom gesunden Menschenverstand bewacht. Unter dem Vorwand der Zivilisation, des Fortschritts, gelang es schließlich, alles aus dem Geist zu verbannen, was mit Recht oder Unrecht als Aberglaube, als Hirngespinst gilt, jede Art der Wahrheitssuche zu verurteilen, die nicht der herkömmlichen entspricht. Zitat Ende. Das ist also die Diagnose. Und was dann folgt, ist, ja, also Kant würde sich im Grabe umgedreht haben, sozusagen ein Plädoyer fürs Irrationale, für aus der Sicht des absoluten Rationalismus, von dem Breton hier spricht, also das verworfene Irrationale. Und für Breton und seine surrealistischen Mitstreiter ist es insbesondere die Psychoanalyse, die hier neue Pfade eröffnet. Die Wiederentdeckung des Traums als entscheidender Einschnitt. Der Mensch ist, wenn er wach ist, wenn er nicht schläft, Opfer seines Gedächtnisses und wird eingesperrt gewissermaßen und der Traum setzt ihn frei. Gegen Denkdiktate soll der Surrealismus, so das Manifest, auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser bis heute vernachlässigter Assoziationsformen beruhen, die Allgewalt des Traums, das absichtsfreie Spiel des Gedankens freisetzen und mehr noch erzielt, heißt es im Text darauf hin, Zitat, die anderen psychischen Mechanismen zu zerstören und ihre Stelle einzunehmen zur Lösung der wichtigsten Lebensprobleme. Also hier sehen Sie auch eine radikale Destruktionsbotschaft, zerstören wir diese rationalistische Vernunft, die Nützlichkeitsbindung, die Käfige der Gegenwart im Zeichen ja, des absichtsfreien Spiels der Gedanken, der Allgewalt des Traums und so weiter. Man könnte hier enden, denn gemeinhin gilt die Manifestkultur nach einem gewissen Revival des politischen Manifests in der Zeit der Studentenrevolte von 1968 als im Wesentlichen beendet. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit abschließend dennoch auf die beachtliche Fülle durchaus verschiedener, lebendiger und diskursiv durchschlagend gemeinter und zum Teil auch tatsächlich durchschlagender Manifeste richten, die auch nach 1968 entstanden sind und gerade heute in Zeiten einer kaum überschaubaren Fülle von Publikationen und neuer, schneller Massenmedien für mehr oder weniger Furore sorgen. Und sei es auch kurze Furore oder auf bestimmte Foren beschränkte Furore. Auch diese können jeweils philosophisch interessant sein, haben diesen anarchischen Zug und reflektieren oft ihre eigene paradoxe Stellung sozusagen im Ausbruch aus allem, was bisher an Diskurs- und Schreibformaten und Textformaten besteht, auf sehr interessante Weise. Und sind natürlich auch jeweils politische Gesten, die hier vollzogen werden. Politisch und ästhetisch gemeint. Ich nenne eine wilde Auswahl. Da ist zum Beispiel das radikal-feministische, auf dem Grat von Ironie und Ernst balancierende Scum-Manifesto von 1968, ein Pamphlet der militanten amerikanischen Aktivistin Valerie Solanas, die dann wegen eines Attentats auf Andy Warhol auch in die Schlagzeilen geriet. Das Akronym SCUM, Abschaum, steht, so wurde der Text jedenfalls gedeutet, für Society for Cutting Up Men, also Gesellschaft zur Zerstückelung von Männern. Das Manifest ruft das Ziel aus, to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation and eliminate the male sex. Also Sturz der Regierung, Abschaffung des Geldsystems, Einführung einer vollständigen Automatisierung, ich vermute an Hausarbeit war gedacht, und Eliminierung des männlichen Geschlechts. Da sind des Weiteren die vielen auf digitale Welten ausgreifenden Manifeste. Also gerade das Internet, überhaupt die Digitalisierung hat eine Fülle von Manifesten hervorgebracht, philosophisch gehaltvoll und auch in der Philosophie viel diskutiert, das Manifesto for Cyborgs von 1985, das die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway geschrieben hat, ein Text, der Frauen zur Eroberung der digitalen Kommunikationswelten auffordert, aber eben auch für andere Rationalitätsformen plädiert. Dann gibt es, wie gesagt, diverse Internetmanifeste, zum Beispiel ein Cyberpunk-Dada-Manifesto, das ich nicht genau datieren kann, aber im Netz gefunden habe. Und es gibt, also ich bin nicht netzkundig genug, um auch die Relevanz der verschiedenen Manifeste zueinander einschätzen zu können. Aber es gibt eine Fülle von diesen typischen Internetformeln, etwa in diesem Cyberpunk-Manifest, wo dann Sätze fallen wie Forget the meat of our bodies, full on-brain experiences await you inside a computer. Also vergesst den Körper, im Computer ist das eigentliche Reich der Erfahrung, das künftig bewohnt und belebt werden wird. Es gibt das transhumanistische Manifest von 2008, das ebenfalls die Bindung an den menschlichen Körper beseitigen will und darüber hinaus den Tod abschaffen will. Und da sind neue politische Botschaften wie etwa, dies nun wieder mit deutlich mehr Bezügen zum Diskurs der Philosophie, die Schriften der Gruppe Tikkun, von denen ist etwa erschienen die kybernetische Hypothese, so der deutsche Titel. Das heißt, nee, der deutsche Titel stimmt nicht. Der deutsche Titel lautet Kybernetik und Revolte. Die kybernetische Hypothese ist der französische Titel. In Frankreich erschien 2001, im Deutschen übersetzt 2007. Und dann, denke ich, am bekanntesten, der kommende Aufstand. Auch 2007 erschienen und die deutsche Übersetzung ist 2010 publiziert worden. Der kommende Aufstand nennt sich nicht Manifest, erfüllt das Textformat aber perfekt und wird auch so rezipiert als Manifest. Unter welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, die Gegenwart ist aussichtslos. So lautet hier der erste Satz. Also erste Sätze sind charakteristischerweise ganz entscheidende Signalstellen von Manifesten. Und diese Schrift, nicht ganz kurz, setzt als Manifesttext dann auch fort, ist gegliedert, bezieht sich auch auf philosophische Autoren, vor allem französische Philosophen. Sie knüpft auch an politische Ereignisse, nämlich an die Jugendrevolten in den Vororten der großen französischen Städte, die vor einigen Jahren stattfanden. Und hierzu heißt es etwa im Text: Diese ersten Freudenfeuer sind die Taufe eines Jahrzehnts voller Versprechungen. Es folgt dann eine Mischung aus an die historischen Vorbilder durchaus anknüpfender Analyse, beißender Zuspitzung und von Appellen, die eine Zukunft, hier eine Zukunft ohne Zukunft, könnte man sagen, eröffnen. Ich zitiere: Für die gegenwärtige Situation wird es keine soziale Lösung geben. Zunächst, weil das vage Konglomerat von Milieus, Institutionen und individuellen Blasen, das man ironisch Gesellschaft nennt, keine Konsistenz hat. Außerdem, weil es keine Sprache mehr für die gemeinsame Erfahrung gibt. Und man teilt keine Reichtümer, weil man keine Sprache teilt. Es hat ein halbes Jahrhundert Kämpfe um die Aufklärung gebraucht, um die Möglichkeit der französischen Revolution zu schaffen. Ein Jahrhundert Kämpfe um die Arbeit, um den furchterregenden Wohlfahrtsstaat hervorzubringen. Die Kämpfe schaffen die Sprache, in der man die neue Ordnung spricht. Nichts Ähnliches heute. Europa ist ein geldloser Kontinent, der heimlich bei Lidl einkaufen geht und Low-Cost reist, um überhaupt noch zu reisen. Kein einziges der Probleme, die in der sozialen Sprache formuliert sind, lässt in ihr eine Lösung zu. Zitat Ende. Hinter dem Kürzel Tikkun steckt, also das ist jetzt sozusagen die deutsche Aussprechweise, steht eine Gruppe, die den Gedanken eines Lebens in Kommunen erneuert und sich militant versteht. Die Forderungen lauten unter anderem, sich abseits der Lohnarbeit zu organisieren und vor allem so viel Zeit wie möglich für alle zu befreien. Hierzu zu diesem Aspekt Zeit zitiere ich nochmal. Die befreite Zeit versetzt uns nicht in Ferien. Die vakante Zeit, die tote Zeit, die Zeit der Leere und der Angst vor der Leere, das ist die Arbeitszeit. Von nun an gibt es keine Zeit mehr, die zu füllen ist, sondern eine Freisetzung von Energie, die keine Zeit mehr begrenzt. Zitat Ende. Ganz anders als Marx und Engels evoziert der Text nicht das Bild einer revolutionären Klasse als Zielgruppe oder überhaupt eines festen Adressatenkreises, sondern hier wiederum eher den künstlerischen Manifesten ähnlich, den Gedanken eines Schwarms anonymer Beteiligter, die zusammenfinden, weil ein spontanes, aber nachhaltiges Einverständnis sie treibt. Insofern hat der Text, der ja auch selbst in anonymer Co-Autorenschaft entstanden zu sein scheint, etwas Romantisches, könnte man sagen. Also auch von der Idee, wie er zustande gekommen ist und was er leisten soll. Und so endet der Haupttext zwar in unmittelbarer Nähe seiner historischen Vorbilder mit auch einem Appell am Ende, nämlich alle Macht den Kommunen, also den Gemeinschaften. Aber es ist eine Klarstellung angehängt, eine Klarstellung aus dem Jahr 2009, die den Text von 2007 ergänzt. Und sie endet wiederum eher philosophisch, könnte man sagen, als revolutionär, nämlich mit einer Folge von unbeantworteten Fragen. Letztes Zitat. Wie wird eine Situation verallgemeinerter Unruhe zu einer aufständischen Situation? Was tun, wenn die Straße einmal erobert ist, weil die Polizei dort auf Dauer besiegt wurde? Sind die Parlamente es noch wert, erstürmt zu werden? Was heißt es praktisch, die Macht lokal abzusetzen? Wie sollen wir uns entscheiden? Wie können wir uns am Leben erhalten? Wie werden wir uns wiederfinden? Zitat Ende. Damit komme ich zum Schluss. Es besitzt immerhin einen gewissen Reiz, die heute ins Auge gefassten sehr unterschiedlichen Formate der kritischen Rezension, des polemischen Ganztextes und des Manifests von jener einen Funktion her zu denken, die ihnen bei aller Verschiedenheit gemeinsam ist. Alle drei Formen beziehen sich auf die Grenze des akademischen Diskurses und in gewisser Weise auf die Grenze dann auch der Philosophie. Sie behaupten und verteidigen diese Grenze teils, wie dies bei den geschilderten Verrissen der Fall ist. Hier wird ja gerade das Unphilosophische abqualifiziert, wie es ja überhaupt eine wichtige Aufgabe der Textform Rezension ist, nicht Philosophie von Philosophie zu unterscheiden und abzutrennen. Hier kann man sagen, die Herrschaft des wissenschaftlichen Diskurses wird ein Stück weit durchgesetzt durch diese wertenden Texte Man kann es etwas umgedreht, nicht nur als Durchsetzung sozusagen der Macht, des machtvollen philosophischen Diskurses sehen, sondern man kann sagen, die Philosophie schützt sich hier oder versucht sich zu schützen, mit guten Gründen zu schützen vor der Nicht-Philosophie. Es werden aber die Grenzen des Philosophischen reetabliert, auch behauptet auf jeden Fall. Und Ähnliches könnte man durchaus auch sagen, bezogen auf die Polemiken, die ich vorgestellt hatte. Jedenfalls die Polemiken von Kant und Adorno dienen sicherlich auch der Stabilisierung der Grenze zwischen Philosophie und Nicht-Philosophie. Und insofern arbeiten sie letztlich von innen her, vom Inneren des philosophischen Diskurses her. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch das Wissen um die Notwendigkeit, an der Grenze zu operieren oder sie auch zu überschreiten unter Umständen, weil das wahrhaft Philosophische entweder nicht nur von Seiten der Philosophie verteidigt werden kann, sondern auch mit politischen Argumenten verteidigt werden muss. Das wäre die adornische oder die ideologiekritische Perspektive, die diese Doppelbelichtung nutzt, sowohl philosophische Kritik als auch politischen Verdacht zu artikulieren, das allerdings auch zu vermengen, man kann das auch kritisieren. Oder aber gibt es sozusagen diesen noch weitergehenden Schritt mit philosophischen Gründen oder jedenfalls mit einem gewissen philosophischen Hintersinn, der das Wissen darum betrifft, dass das, was der Text hier tut, auch Tat ist, gewissermaßen, der dann in den Manifesten seinen Ausdruck findet. Die moderne Form des Manifests mobilisiert an diesem Punkt sozusagen maximales Pathos, aber auch maximale Power. Sie stößt absichtsvoll und provokativ an die Grenzen dessen, was wir von der Wissenschaft, vom Diskurs her philosophisch orten können oder orten können sollen. Und dass die Stellung des Manifests paradox bleibt, ist mehr oder weniger gewollt und auch reflektiert. Und insofern könnte man sagen, jedenfalls, also wenn schon nicht theoretisch artikuliert oder theoretisch klar, sondern etwas, dann wäre es doch etwas, über das man stimmig theoretisch reflektieren kann. Manifeste als Texte schreiben jeweils der Form nach direkt gegen sich selbst an, könnte man sagen. Also nicht unbedingt inhaltlich, da sind die Botschaften programmatischer Art, aber die Form ist paradox. Sie wählt sich selbst ab, indem sie das tut, was sie tut. Manifeste weisen so ihren Lesern demonstrativ den Weg über sich selbst hinaus und über alles, was in ihnen an theoretischer, an, ich sag mal, naiv in Anspruch genommener theoretischer Legitimation noch möglich ist. Also jedenfalls die gut gemachten Manifeste, die nicht einfach so sozusagen so platt in ihre eigene Sprache hineinplumpsen, sondern die gegen die Falle, dann doch einem Diskurs anzuheften oder angeheftet zu sein, anarbeiten, haben diese Reflektiertheit. Damit zur Zusammenfassung. Erstens. Generell ist die Rezension, eine Textform, die ab dem 17. Jahrhundert in den Wissenschaften üblich wird, in der Philosophie eine durchaus vielfältige und wichtige Gattung. Sie kann neben ihren Grundaufgaben zu informieren, einzuordnen und zu bewerten, mehr oder weniger essayistische Züge haben und ist insbesondere ein eigenständiges Medium philosophischer Kritik oder kann jedenfalls in dieser Form entfaltet werden und wurde das auch immer wieder. Zweitens. Kritik kann mehr oder weniger exemplarisch sein und auf mehr oder weniger fundamentale Einwände gegen kritisierte Texte oder Werke hinauslaufen. Wird philosophische Polemik in Format ganzer Bücher entfaltet, so stehen tatsächlich grundsätzliche Einwände im Raum. Grundsätzliche Einwände, die über das punktuelle Besprechen hinausgehen. So steht hier im Namen der Philosophie streitend sozusagen ein Text gegen einen anderen oder eben auch ein Text, der im Namen der Philosophie auftritt, gegen die Nicht-Philosophie, die er im anderen Text am Werk sieht. Kant war ein Beispiel, der gegen die weltanschauliche Esoterik des Gurus Swedenborg anargumentiert und Adorno war ein zweites Beispiel, der gegen diejenigen Philosophien zu Felde zieht, die er des Jargons einer falschen Eigentlichkeit überführt sieht und die ihm letztlich politisch dunkel und verdächtig sind. Drittens, Nicht im Rahmen des Diskurses, sondern jenseits seiner Ränder bewegen sich Texte, die die Manifestform wählen. Sich offensiv und im Namen vieler erklären und damit gleichsam alle bislang bestehenden Denkwelten durchschlagen wollen, im Zeichen eines radikalen und politisch-künstlerisch-programmatisch Neuen. Das ist sozusagen die Geste, von der das Manifest lebt. Viertens, so verschieden sie sind, gehören die drei heute in den Blick genommenen Textformate zur Philosophie der Moderne nicht nur hinzu, sondern sind typisch für sie. In den von Zensur und anderen Publikationshindernissen weitgehend befreiten Arenen der Wissenschaft einerseits, breiter, inzwischen globaler und global vernetzter Öffentlichkeiten andererseits, ist Streitbarkeit nicht nur einem Ringen um Wahrheit, wissenschaftliche Relevanz und Qualität geschuldet. Zur Relevanz philosophischer Texte und Argumente gehört vielmehr auch, mit der Wirklichkeit jenseits der Diskursgrenzen Kontaktflächen zu haben und zu suchen. Diese können negativer Art sein. Nicht alles funktioniert als Argument, als Motiv, als Intention ernstlich philosophisch. Diese können aber auch positiv das Nicht-Philosophische philosophisch wenden und Philosophie gewissermaßen absichtsvoll an den Grenzen des Wirklichen aufleuchten und scheitern lassen. Das sind dann Texte, die gerade in der Überschreitung alles philosophisch Seriösen sozusagen ihre Botschaft verpacken und die, wenn sie es gut machen, ausgreifen auf etwas, was in der Philosophie noch unerhört ist, so wie es auch in der Welt noch unerhört ist und sich seine eigene Welt erst zu schaffen begehrt und auch beansprucht. Soweit für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.